Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller. Dieser Podcast wird unterstützt von der Autowelt Innsbruck Denzel und Unterberger und dem Range Rover Evoque, dem SUV für starke Frauen mit Stil. Entdecke urbane Eleganz, die genauso vielseitig ist wie du.
Heute bin ich zu Gast bei Dr. Peter Gartner im Gesundheitszentrum Park Igls. In Igls, versteht sich. Wir sprechen über Schlafstörungen und die Hypnoakupunktur, die auch in diesem Zusammenhang Wundersames zu leisten vermag. Doch bevor wir loslegen, lieber Peter, könntest du dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
Herzlich willkommen, also gerne. Ich bin seit ungefähr 30 Jahren Arzt für Allgemeinmedizin, habe Zusatzdiplome in FX-Meyer-Medizin, Kurmedizin und in Akupunktur und natürlich in der Hypnoakupunktur. Und seit etwas mehr als 13 Jahren bin ich nun Chefarzt hier im Park Igls Medical Spa Resort in Igls. Und mein, ja, sozusagen Kerngeschäft seit gut einem Vierteljahrhundert ist die moderne Meyer-Medizin. Das ist das, was mich zum einen antreibt, der Darm als Wurzelsystem unserer Gesundheit, das faszinierende Feld der verschiedenen Darmachsen, Stichwort Darm-Hirn-Achse, Darm-Gefäß-Achse und so weiter. Und zum anderen auch das Spannende in uns, das Unbewusste, die Macht des Unbewussten, die ich zum Beispiel in meinen Hypnosesitzungen zu ergründen versuche.
Mhm. Ist gefährlich, wenn man dir gegenüber sitzt. Könntest du mich jetzt in Hypnose versetzen?
Nur, wenn du wolltest. Ja. Man kann nicht gegen seinen Willen hypnotisiert werden. Selbst bei Bühnenhypnosen, Showhypnosen, wo die Menschen reihenweise auf der Bühne stehen und auf Geheiß des Hypnotiseurs irgendwelchen Blödsinn machen, machen die das im Unbewussten dem Hypnotiseur zuliebe und der kennt seine Pappenheimer und sucht die ja vorher auch aus und sieht genau einfach nur daran, wie die ihr seinen Blick erwidern, ob sie suggestibel sind oder nicht. Mhm. Okay. Die guten Hypnotiseure können das wirklich mit einem Blick und wissen, diese Dame und dieser Herr und der nicht, und die bitte auf die Bühne. Ja.
Also ich bin nicht gefährdet jetzt.
Ich glaube nicht.
Okay, ich hoffe nicht.
Du merkst ja gar nicht, dass du die ganze Zeit schon das sagst, was ich dir vor einer Woche ins Unbewusste
geschickt habe. Okay.
Scherz beiseite.
Okay. Unser Thema heute ist der Schlaf. Rund um den Schlaf gibt's echt viele Redewendungen. Eine Nacht drüber schlafen hilft, richtige Entscheidungen zu treffen. Wer etwas wie im Schlaf macht, kann das richtig gut. Gerechte, Steine, Murmeltiere oder Babys schlafen offenkundig ganz besonders tief. Und schließlich heißt es auch, dass Schlaf die beste Medizin sei. Ist sie das?
Ja, also ich habe immer gedacht, Lachen sei die beste Medizin, aber nochmal Scherz beiseite, Schlaf ist wirklich wichtig, Schlaf ist gesund, ist lebenswichtig. Praktisch alle Funktionen unseres Körpers und unseres Bewusstseins werden im Schlaf und durch den Schlaf verbessert, werden optimiert, werden regeneriert, obwohl, und das ist eben auch faszinierend, obwohl die genaue Funktion des Schlafs, also bis ins allerletzte Detail, immer noch nicht endgültig geklärt ist.
Was passiert denn? Also was ist geklärt? Was passiert im Körper, wenn man schläft?
Also so viel man weiß, Schlaf ist einfach eine Ruhephase und die wirkt sich auf das vegetative Nervensystem aus. Wir kennen ja diese beiden Gegenspieler, der Sympathikus und der Parasympathikus. Und wenn wir in einer einer Ruhephase wie dem Schlaf sind, dann sinkt der Tonus des Sympathikus, während der Tonus des Parasympathikus, des Gegenspielers, steigt. Das führt unter anderem dazu, dass die Körpertemperatur absinkt. Deswegen sollten wir uns gemütlich zudecken, wenn wir schlafen.
Mhm.
Dass der Blutdruck auch absinkt, außer bei bestimmten Blutdruckstörungen, den sogenannten Non-Dippern, aber regelmäßig eigentlich sinkt der Blutdruck normalerweise ab. Das führt dazu, dass das Immunsystem sozusagen einem Service unterzogen wird. Das läuft über die sogenannten T-Zellen ab, die während des Schlafes, wenn man so will, auffrisiert werden. Außerdem werden der Fettstoffwechsel und der Zuckerstoffwechsel komplett neu eingestellt und optimiert. Und es treten auch hormonelle Veränderungen auf. Wir haben ein paar Hormone, die wir beispielsweise nur im Schlaf ausschütten, andere nur im Tag und so weiter. Oder etwa das Wachstumshormon, das wir brauchen, um neue Mitochondrien zum Wachsen anzuregen, das wird nur im Schlaf ausgeschüttet. Es finden also Erneuerungsprozesse in allen Zellen statt. Alte Mitochondrien, das sind diese Akkus, diese Batterien, diese wiederaufladbaren Batterien in unseren Zellen. Wenn die alt sind, werden die im Schlaf entsorgt, neue wachsen nach. Das ist Regeneration, das ist also richtiges Anti-Aging. Also wenn man so will, jung und schön im Schlaf.
Das klingt eigentlich nach einer sehr, sehr anstrengenden Geschichte für einen Körper. Klingt jetzt gar nicht so erholsam für ihn, wenn was er da alles zu leisten
das
hat.
Das klingt so, aber der Outcome ist tatsächlich der, dass der Körper am nächsten Tag wie neu aufgesetzt ist, wie nach einem kompletten Reboot wieder vollkommen fehlerfrei einsatzbereit ist.
Was passiert im Schlaf mit dem Geist?
Ja, das ist interessanterweise die einzig wirklich wissenschaftlich vollends gesicherte Funktion des Schlafs. Es erfolgt eine, wenn man so will, Konsolidierung unseres Gedächtnisses. Und wir haben ja da mehrere Arten, zumindest zwei unterschiedliche Arten von Gedächtnissen. In einer Phase des Schlafs, dem berühmten REM-Schlaf, das ist diese Phase, die Tiefschlafphase, wo sich die Augen so schnell bewegen, da wird das sogenannte Wissensgedächtnis gefestigt. Das ist das, was wir brauchen, um Dinge auswendig zu lernen. Man nennt das auch explizites Gedächtnis oder deklaratives Gedächtnis. Und in den anderen Phasen, in diesen sogenannten Non-REM-Schlafphasen, da kommt es zur Stärkung des sogenannten emotionalen Gedächtnisses. Ja, unter dem Strich würde ich sagen, lernen im Schlaf, nicht nur jung und schön im Schlaf, sondern auch lernen. Also ein kleiner Tipp, wenn man vielleicht vor einer größeren Prüfung steht, wenn man vielleicht irgendwas auswendig lernen muss, dann würde ich nicht empfehlen, die letzten Nächte vor der Prüfung mit Lernen zu verbringen, sondern viel besser mit Schlafen. Also so nach dem Motto, rüsseln statt büffeln.
Nicht gut oder nicht erholsam zu schlafen, wirkt sich am darauffolgenden Tag schon auf körperliche und mentale Fitness und die Leistungsfähigkeit aus. Also schon einmal schlecht zu schlafen, zeigt sich ziemlich unmittelbar in den Folgen am nächsten Tag. Potenzieren sich diese Auswirkungen regelrecht, wenn der Schlaf über längere Zeit nicht gut und nicht erholsam ist?
Ja, das kann man fast so sagen. Die Schlafmediziner sagen uns, die Beschwerden akkumulieren sich. Und wir wissen, dass Schlafmangel, wenn er über längere Zeit besteht, zu einem etwa 30% erhöhten kardiovaskulären Risiko führt, also zu einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt, für Schlaganfall und dergleichen. Wir wissen außerdem, dass länger bestehender Schlafmangel ein deutlich erhöhtes Risiko für das Auftreten von Demenzerkrankungen nach sich zieht. Außerdem ein erhöhtes Risiko für chronische Erkrankungen im Allgemeinen, Stichwort Multimorbidität im fortgeschrittenen Alter, etwas ganz Wichtiges. Und außerdem führt Schlafmangel zu ADHS, zu Übergewicht, da gibt es ganz beeindruckende Studien auch an Kindern, zu erhöhter Infektanfälligkeit, zu Gedächtnisstörungen und. Also Schlafmangel macht krank, dick und dumm.
Das ist sattsam. Was können eigentlich neben einem unruhigen Alltag oder besonders herausfordernden bzw. angespannten Lebenssituationen noch Ursachen für ruhelose Nachtruhen sein?
Ja, da kommen natürlich die, vor allem die körperlichen möglichen Ursachen für Schlafstörungen in Frage. Das ist zum einen der Diabetes, die Zuckerkrankheit, die zu Schlafstörungen führt, aber auch Erkrankungen des Respirationstrakts wie Asthma, ja, können zu erheblichen Schlafstörungen führen. Natürlich der Klassiker Schilddrüsenerkrankungen, aber auch Depressionen, und das ist sogar ein Teufelskreis. Depressionen führen zu Schlafstörungen. Schlafstörungen, wenn sie länger bestehen, führen zu Depressionen und so weiter. Und schließlich und endlich natürlich auch die Wechseljahre.
Das ist ein wichtiges Stichwort, weil Frauen in den Wechseljahren ja oft über Schlaflosigkeit bzw. hitzewallungsbedingt unruhige Nächte klagen. Nicht selten wird es auch als normal bezeichnet und leidend hingenommen. Klingt, wenn man die Auswirkungen bedenkt, die du vorhin schon erwähnt hast, nicht wirklich klug. Wann oder ab welcher Häufigkeit sollten die Alarmglocken schrillen und die betroffenen Frauen medizinischen Rat einholen?
Dazu muss man zunächst mal die Ursachen der Schlaflosigkeit in den Wechseljahren sich anschauen. Da gibt es zwei große Bereiche. Erstens mal die Abnahme der Östrogenaktivität. Das führt zu einer Verkürzung der Tiefschlafphasen, was zu häufigem nächtlichen Erwachen führt. Und außerdem haben wir durch dieses geringere Östrogen, durch den geringen Östrogenspiegel auch eine Veränderung im Thermoregulationssystem. Das erklärt die Hitzewallungen, die ja auch nachts auftreten können. In der chinesischen Medizin wird das als Hitze der fünf Herzen bezeichnet, wenn man also nicht nur im Bereich des Brustkorbs ein Hitzegefühl hat, sondern auch in den vier Extremitäten, sodass man Hände und Füße unter der Decke rausstrecken muss. Die Chinesen nennen das einen Yin-Mangel, wir sagen dazu Östrogenmangel. Jedenfalls nimmt dadurch die Schlafqualität erheblich ab. Der zweite wichtige Punkt ist der Umstand, dass einfach von der Lebensentwicklung, Lebensplanung her die Menopausezeit oft eine Zeit auch größerer privater Veränderungen, aber auch beruflicher Veränderungen ist. Ja. Beruflich, man kommt langsam in ein Alter, wo man sich schön langsam nicht mehr neu entscheiden wird müssen, sondern auch mal an die zweite Hälfte des Lebens, an den Lebensabend denken muss. Das gilt natürlich für Männer genauso wie für Frauen. Und beruflich und privat, die Kinder sind in dem Alter meistens aus dem Haus, die eigenen Eltern werden alt und unter Umständen pflegebedürftig und so weiter. Das alles führt auch über kurz oder lang zu einer verminderten Schlafqualität. Ja, und deine Frage, ob die Alarmglocken schrillen und wann, ja, das entscheidet, würde ich meinen, entweder der individuelle Leidensdruck, das kann nämlich beeindruckend unterschiedlich sein, oder auch, würde ich meinen, wenn die Einhaltung der sogenannten Schlafhygiene einfach nicht mehr ausreicht. Vielleicht kurz als Einschub. Schlafhygiene meint man eine ganze Liste, eine ganze Fülle von Umständen und von Maßnahmen, die man ergreifen soll, damit man gescheit und gut schläft. Also erstens, erst dann ins Bett, wenn man müde ist. Zweitens, Probleme und Ängste lieber untertags behandeln und nicht ins Bett mitnehmen, wenn es geht. Drittens, die eigentliche Schlafumgebung optimieren, das heißt Ruhe, Dunkelheit, genauso wie es einem am liebsten ist, die passende Raumtemperatur, das Einhalten von Zu-Bett-Geh-Ritualen und so weiter. Viertens, heikles Thema Alkohol. Alkohol in geringen Mengen, gut fürs Einschlafen, aber schlecht fürs Durchschlafen. Fünftens, sogenannte Stimulantien meiden, also Nikotin, Koffein, intensiver Sport, spät am Abend, wirkt auch stimulierend und so weiter. Sechstens, die Essmenge am Abend minimieren. Ja. Wir als Meier-Ärzte, wir sagen ja, das Abendessen am besten auslassen. Dinner Canceling heißt das auf Neudeutsch. Das wäre ideal, dann schläft man wirklich wunderbar. Aber auch die Trinkmenge, die eine Flüssigkeitsmenge am Abend möglichst reduzieren. Siebtens, Mittagsschlaf, gute Idee für den Hormonhaushalt, eine sehr passable Methode, um dann am Abend auch fit zu sein, aber Mittagsschlaf nicht so lange. Mhm. Und achtens, weg mit Schlafverhinderern, zum Beispiel Fernseher, Laptop, Handy mit ungünstigen Farbtemperaturen am Screen und so weiter. Dadurch sinkt die Melatoninausschüttung und es ist Essig mit gutem Schlaf.
Mhm. du hast dich unter anderem, du hast es ja vorhin schon erwähnt, auf die Hypnoakupunktur spezialisiert, eine Therapieform, die zwei Welten verbindet und eine sanfte, aber starke Brücke zwischen Psyche und Körper schlägt. Auch Schlafstörungen können damit behandelt werden. Was ist das Besondere an dieser Therapieform?
Also auf der einen Seite, die Kunst der Hypnose besteht ja darin, zum Unbewussten vorzudringen. Im Unbewussten nämlich entscheiden sich eigentlich alle wichtigen Dinge. Das Unbewusste regelt unseren Herzschlag, unseren Blutdruck, unseren Appetit. Es stimmt alle inneren Funktionen wirklich aufs Feinste, genauestens ab. Und natürlich auch unseren Schlaf-Wach-Rhythmus und damit also unsere Schlafqualität. Und Zugang zum Unbewussten, damit sind wir eigentlich in der Technik der Hypnose. Zugang zum Unbewussten bekommen wir am besten im Zustand der Trance. Und mit der Technik der Hypnose gelingt es, jemandem dabei zu helfen, in diesen Trance-Zustand überhaupt hineinzukommen. Auf der anderen Seite die Akupunktur. Mit Akupunktur kann man vor allem ausgleichend behandeln, also Spannungen, wenn man so will, rebalancieren und damit gleichsam den Weg ins Unbewusste ebnen. Und diese beiden Behandlungen sind ja für sich schon etabliert und über viele Jahre, Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrtausende, ja, in Verwendung. Die Kombination aus beiden führt dazu, dass sich die Wirkungen nicht addieren, sondern nach meiner Erfahrung gegenseitig potenzieren.
Mhm. Klingt sehr, sehr cool, sehr, sehr stark. Wie hast denn du die Hypnoakupunktur entdeckt und dann auch erlernt?
Ach, ich habe das über, wenn man so will, meine Akupunkturgesellschaft, die Gesellschaft für kontrollierte Akupunktur in Graz, kennengelernt. Dort hat vor eigentlich gar nicht allzu langer Zeit ein junger, engagierter Kollege zusammen mit dem Altmeister der medizinischen Hypnose, Professor Robert Gasser, diese Idee entwickelt, Hypnose mit Akupunktur zu kombinieren. Und bei mir ist diese Behandlung seit vielen Jahren schon höchst erfolgreich, muss ich sagen, im Einsatz.
Die Balance und Harmonie zwischen Körper und Geist beziehungsweise der ganzheitliche Ansatz zeichnet die Hypnoakupunktur aus. Wie schaffst du das? Was ist das Kunststück, das zu verbinden? Wie funktioniert das?
Also es funktioniert in der Regel so, in den allermeisten Fällen beginne ich mit der Akupunktur. Mhm. Das ist ja etwas, was nicht so fein ist. Man sticht doch mit Nadeln da in die Haut. Ja. Ich verwende gerne Ohrdauernadeln. Das sind winzig kleine Nadeln, die im Bereich der Ohren, der Ohrmuscheln angebracht werden an bestimmten Punkten und die bleiben dann etwa 10 bis 14 Tage im Ohr und können danach eigentlich ganz leicht mit einer Pinzette entfernt werden. Und nachdem die Nadeln gesetzt sind, beginne ich dann mit der Hypnosebehandlung und versuche dann diesen Spagat, diese beiden Dinge zusammenzubringen. Die Hypnosebehandlung wird normalerweise wie eine sehr, sehr tiefe Entspannungsübung erlebt. Also ähnlich wie autogenes Training oder progressive Muskelrelaxation nach Jacobson oder so ähnliche Übungen. Und wenn dann die Entspannung sehr, sehr tief ist, dann beginne ich mit dem Unbewussten, wenn man so will, zu kommunizieren. Es ist also ganz ähnlich, als würde ich einem Kind ein Märchen erzählen, um ihm bestimmte Werte zu vermitteln. Und man merkt schon, Wenn ich in dieser Märchenstimme spreche, dann werden die Augen größer, man hört plötzlich ganz deutlich und genau zu. Ja, und am Ende dieser Behandlung wird man dann wieder ganz behutsam Schritt für Schritt zurück in die Welt, in die Wirklichkeit geführt. Mhm. So funktioniert das.
Du hast jetzt gerade erwähnt, dass du da in diesem Zustand die Werte quasi ansprichst und dir Märchen erzählst, wie wird da jetzt zum Beispiel der Schlaf angesprochen? Was ist da die Kunst, quasi genau das Problem zu treffen, sozusagen, mit dem der Patient, die Patientin zu dir kommt?
Ja, der große Vorteil ist, dass für mich in dem Fall, dass das Unbewusste ja auch eben Kontrolle über unseren Schlaf-Wach-Rhythmus hat und dass ich dem Unbewussten dann unter Anführungszeichen erklären kann, dass es also gar nicht notwendig ist, diese arme Patientin in der Nacht immer wieder aufzuwecken. Mhm. Und dass du diese liebe Frau doch einfach schlafen lassen kannst. Und das ist doch viel weniger anstrengend und ist doch besser für alle. Nicht? Man muss also so ein bisschen sprechen wie mit einem kleinen Kind, dem man etwas erklären will, ohne dass man wirklich voll auf der höchsten kognitiven Verstandesebene argumentiert. Man kann einem kleinen Kind nicht sagen, du darfst nicht in die Pfütze springen. Dann hört das nur Pfütze springen und er springt in die Pfütze. Und so ungefähr tickt unser Unbewusstes auch. Es ist ein kleines Kind, das aber unglaubliche Fähigkeiten hat. Es schläft nie, es wacht immer über uns, es will immer nur unser Bestes und will alles, dass es uns gut geht. Und wenn wir es ihm glaubhaft versichern, wie wir also auch einem Kind glaubhaft eine Geschichte erzählen müssen, damit es die Geschichte auch glaubt, dann wird das Unbewusste auch erkennen und das auch dann richtig so in die Wege leiten, dass eben das Aufwachen in der Nacht nicht mehr notwendig ist. Dass es ganz leicht ist, wenn man nur ein kleines Symbol macht oder an etwas denkt, eine kleine Fingerbewegung macht, dass man dann sofort einschläft. Und das funktioniert wirklich.
Mhm. Wie viele Sitzungen sind da notwendig?
Ja, also in den allermeisten Fällen reicht eine einzige Behandlung. Bei schwierigen oder auch sehr tief liegenden Problemen, und da gehört aber jetzt auch das Thema Schlafstörung schon manchmal dazu, da ist dann eventuell auch eine oder auch eine zweite Folgesitzung notwendig. Mhm. Aber mehr als ein, zwei, höchstens drei Behandlungen braucht es eigentlich nicht.
Mhm. Ja, super. Wie wirkt die Hypnoakupunktur, wenn hormonelle Disbalancen oder Achterbahnfahrten die Auslöser für Schlafstörungen sind? Werden damit gleichsam die Hormone beruhigt?
Ja, eben. Das kann man wohl sagen. Das Unbewusste hat eben nicht nur die Kontrolle über den Schlaf-Wach-Rhythmus, sondern eben bis zu einem gewissen Ausmaß ja auch über unser Hormonsystem. Es werden also speziell jetzt bei der Hypnoakupunktur zur Behandlung von diesen menopausal verursachten Schlafstörungen beide Achsen behandelt. Die neuropsychische Achse und eben auch die hormonelle Achse, weil das genauso funktioniert.
Mhm. Bekommen dann Patientinnen und Patienten von dir sowas wie Handlungsanleitungen mit, um sich selbst weiter daheim zu behandeln zu können, beziehungsweise den Heilprozess weiter voranzutreiben? Du hast vorhin erwähnt, kleine Rituale mit dem Fingerschnippen. Oder wird es dann in dieser Sitzung den Patientinnen gegeben?
Ja, und das geschieht eben bereits schon während der Hypnose, und zwar am besten in der Phase der Tieftrance. Da erkläre ich sozusagen dem Unbewussten, was es nun tun muss, damit man eben besser einschlafen, besser durchschlafen kann. Und ich verankere diese Botschaften dann mit auf den ersten Blick harmlos erscheinenden Kleinigkeiten, wie eben so minimalen rituellen Fingerbewegungen. Das kann alles Mögliche sein. Das können auch Zeichen sein, die man vor dem inneren Auge erscheinen lässt. Das können Namen sein, einfache Worte und so weiter. Vieles fällt mir dann ganz spontan während der Sitzung auch ein. Und wenn derartige ins Unbewusste eingespeicherte Dinge dann auch wie verankert ablaufen, dann schlafen wir eben wunderbar ein und durch.
Bei welchen Problemen und Fragestellungen wendest du die Hypnoakupunktur weiters an, beziehungsweise wo ist es auch besonders erfolgreich?
Also in den letzten Jahren ist der Haupteinsatzbereich mehr und mehr die Raucherentwöhnung geworden. Etwas, was man mit der normalen Akupunktur, wenn man so will, nur bedingt beherrschen kann. Da kann man die Entzugssymptome des Nicht-mehr-Rauchens, ja, des Nikotinentzugs, die kann man damit gut abmildern. Aber das Grundproblem bei Suchterkrankungen sitzt eben viel, viel tiefer. Und da komme ich über den Weg des Unbewussten viel besser hin. Raucherentwöhnung ist also absolute Spitzenreiter in der Liste. Sehr häufig auch sind es Ängste und Phobien, im Besonderen Höhenangst, aber auch Tunnelangst, Autofahrangst, Flugangst, Spinnenphobie und so weiter, die sich überraschend gut damit behandeln lassen. Eine der hartnäckigsten Probleme, die wir in der Medizin kennen und die sehr weit verbreitet ist, ist das Phänomen des Tinnitus. Dieses Ohrenklingel, Ohrenpfeifen und so weiter. Kann man schulmedizinisch oder mit herkömmlichen Methoden fast nicht behandeln. Mit der Akupunktur und speziell mit der Hypnoakupunktur geht das. Ja. Außerdem behandle ich sehr oft hartnäckige, schmerzhafte Muskelverspannungen und natürlich, jetzt kommt wieder der Meierarzt, Stichwort Bauchhypnose, das Reizdarmsyndrom.
Kannst du dich selber auch behandeln eigentlich?
Ja, das musste ich sogar schon einmal, als ich eine MRT-Untersuchung wegen Hüftschmerzen, das hat sich dann als ganz banale Schleimbeutelentzündung herausgestellt, die schnell behandelt war, als ich ein MRT machen musste und da drinnen liegen und die ganze Lendenwirbelsäule und Becken und Hüftgelenk durchscannen mit einem 3-Tesla-MRT, das dauert etwa 70, gefühlt 120 Minuten und dann hat es geheißen, alle 10 Sekunden nicht bewegen, ruhig, ruhig, nicht bewegen. Aber wenn es da weh tut und du darfst dich nicht bewegen, dann ist es schwierig. Und dann habe ich mich einfach durch Selbsthypnose in einen schmerzfreien und vollkommen entspannten, bewegungslosen Zustand versetzt. Und das hat wunderbar funktioniert.
Schnippst du, um einzuschlafen?
Nein, ich schlafe einfach so ein.
Super.
Und zwar, ich kann überall, zu jeder Tages- und Nachtzeit im Liegen, Sitzen, Stehen, nur nicht beim Autofahren einschlafen.
Gott sei Dank. Na, dann bedanke ich mich recht herzlich für das spannende Gespräch. Wünsche noch eine gute Nacht eigentlich. Nicht mehr einen schönen Tag, sondern eine gute Nacht.
Danke für die Einladung und schlafen Sie gut.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin findest du überall, wo es Magazine gibt. Die Podcasts überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.